Champions League-Sieger, UEFA-Cup-Sieger, mehrfach deutscher Meister. Auf dem Platz habe ich viel gewonnen. Daneben war es ab und an turbulent. Heute verrate ich euch, wie mein Leben nun aussieht und wie ich meine Rolle als Experte definiere. Ich bin Didi Hamann. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Didi, herzlich willkommen an meine Geschichte. Ich freue mich sehr. Hat mich ja einiges gekostet, dass du irgendwann mal Ja gesagt hast. Wir sind im Herzen von München, Didi. Warum bist du eigentlich wieder zurückgekommen zu deinen Wurzeln und lebst jetzt auch wieder in München?
Ja, es hatte zwei Gründe. Das eine war, Brexit ist passiert vor 5, 6 Jahren. Das war ja eine Sache, wo ich gesagt habe, will ich in einem Land leben, das nicht Teil der Gemeinschaft sein will. Also da steckt ja mehr dahinter. Es hat ja keiner damit gerechnet, dass das Referendum dann so ausgehen wird. Ist so gekommen. Das war ein Grund. Und der andere Grund war, dass Skyben hier Studios oder ein Studio, ein großes Studio gebaut hat. Das heißt, wir haben jedes Wochenende wieder aus dem Studio gesendet. Damals hatten wir die Champions League noch. Also ich war zweimal in der Woche hier. Deswegen hat es Sinn gemacht. Ich dachte eigentlich, dass ich vielleicht nicht mehr zurückkomme. Muss aber sagen, ich bin jetzt seit über 5 Jahren wieder hier und bin wieder gerne hier.
Ja. Glaubst du wirst die Stadt nochmal verlassen?
Kann sein. Also es gibt viele schöne Plätze auf der Welt. Ich würde es nicht ausschließen, aber mir gefällt es sehr gut. Also es gibt Schlimmeres als in München zu wohnen, aber ausschließen kann man es natürlich nicht.
Was reizt dich eigentlich nochmal an Orten?
Die Menschen. Mhm. Andere Kulturen, andere Sprache. Ich war ja fast 20 Jahre in England und das ist natürlich etwas, das dich ja auch dein Horizont irgendwo erweitert, eine neue Kultur kennenzulernen, sich anzupassen, andere Lebensgewohnheiten, die Sprache zu lernen. Habe immer noch viele Freunde in England und ja, war eine wunderschöne Zeit dort. Und deswegen ist so ein Auslandsaufenthalt natürlich immer etwas, was, ja, was einen irgendwo weiterbringt.
Didi, lass uns mit einer Schnellfragerunde beginnen. Dein schönster Moment als Fußballer?
Champions League-Finale in Istanbul.
Welches Spiel möchtest du nochmal kriegen?
Im Sport gehört es dazu, dass man verliert, aber das WM-Finale 2002.
Deine besten Fußballfreunde?
Jens Jeremies, Michael Owen, Jamie Carragher.
Der verrückteste Mitspieler?
Carragher.
Deine skurrilste Begegnung?
Als ich bei Bayern war, bei den Amateuren gespielt habe, nicht weiterkam und dann Franz Beckenbauer Trainer wurde, ich mittrainiert habe und er am Flughafen nach dem Trainingslager auf Teneriffa zu mir gesagt habe, ich bleibe bei den Profis. Bei den Profis. Also ich muss mich ausleihen lassen und eine Woche später war ich Teil des Kaders. Also das hat sich innerhalb von einer Woche, 10 Tagen, hat sich das von schwarz auf weiß gedreht und war jetzt nicht skurril, aber irgendwo war es skurril, weil wenn du mir das 10 Tage vorher gesagt hättest, dass Erich Ribbeck gehen muss, Franz Beckenbauer kommt und ich bin dann beim ein Teil des Kaders der ersten Mannschaft, hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt.
Ich meine, wenn wir mal zurückschauen, Didi, auf deine Kindheit auch, wie bist du aufgewachsen?
In Solln, also ich bin in der Oberpfalz geboren. Meine Eltern sind umgezogen, als ich 4 Wochen alt war. Das heißt, ich bin in München aufgewachsen und habe eigentlich Fußball gespielt die ganze Kindheit über. Schule, so nebenbei. Und Fußball war Mittag nach Hause, ging es auf den Bolzplatz von 1:30, 2 bis um 4. Und dann Dienstag und Donnerstag ging es um 4 nach Hause zum Training, zur Wacker München. Und die anderen Tage ging es noch länger.
Ich meine, dein Bruder Matthias war ja auch Profi. Mhm. Woher kommt das Talent in der Familie Hamann?
Ja, der Vater hat in Fürstenfeldbruck gespielt. Damals hat sich entschieden, die berufliche Laufbahn einzuschlagen, war bei der Polizei, ist dann ins LKA gewechselt nachher. Und ich glaube schon, dass wir vom Vater einiges mitbekommen haben, obwohl er Linksfuß war.
Das beste Spiel war das Champions-League-Finale in Istanbul. Ihr lag 3-0 gegen den großen AC Mailand zurück. Der italienische Fußballer, der damals auch noch den europäischen dominiert. Der Rest ist ja Geschichte. Du bist eingewechselt worden. Ihr habt das Spiel gedreht. Hast du selbst noch daran geglaubt, dass ihr das Spiel drehen könnt zur Halbzeit, als Hernan Crespo dann wieder getroffen hatte?
Also geglaubt würde ich sagen nicht, aber ich bin in die Kabine und war ziemlich leer, ja, weil ich gedacht habe, wir haben die Riesenchance verpasst, dass wir das fünfte Mal den Landesmeister holen. Nur der Trainer war unheimlich ruhig. Also wenn du in die Kabine gegangen wärst, genau, hättest du wahrscheinlich nicht gewusst, ob wir 3-0 vorne oder 3-0 hinten sind. Und wenn einer dran geglaubt hat, glaube ich, war es er. Und diese Ruhe strahlt natürlich auch aus und geht auf die Mannschaft über. Und
war eigentlich direkt klar, dass du einen der Elfmeter schießt?
Rafa kam zu mir nach Ende der Verlängerung, hat gefragt, ob ich einen schießen will oder schieße. Ich habe genickt und 2 Minuten später kam er und hat gesagt, du schießt den ersten.
Wie ist es dann, wenn man auf dieses Tor zuläuft?
Also ja, die Leute sprechen immer von Nervosität. Nervosität ist negativ behaftet. Also ich sprich da lieber von Anspannung. Dass du angespannt bist, ist ja ganz klar, weil es hängt ja viel davon ab. Aber du musst halt einfach an dich glauben. Und im Golf sagt man, wenn du einen Putt zu kurz lässt, kann er nicht reingehen. Ja, das heißt, you have to commit, sagt der Engländer. Du musst überzeugt sein. Und es war mehr so surreal, weil wir natürlich in der Kabine gesessen sind. Wir haben die Kabine 1,5-2 Stunden vorher verlassen zur Halbzeit. Und wir waren erledigt. Wir waren tot. Und dann kommst du 2 Stunden später zurück und auf einmal steht der Pokal in der Mitte, was keiner für möglich gehalten hat. Wir konnten das gar nicht glauben. Und es hat, glaube ich, schon eine Zeit gedauert, bis wir realisiert haben, was da passiert ist.
War das eigentlich der schönste Moment deines Lebens?
Ja, also im Fußball natürlich. Im Fußball natürlich. Also es gibt die Weltmeisterschaft, es gibt die Champions League. Und du hast natürlich in der Vereinsmannschaft, bei der Champions League hast du natürlich einen anderen Zusammenhalt. Weil in der Nationalmannschaft, da siehst du dich 5 Tage im Monat. Ist auch was Besonderes, natürlich das Land zu repräsentieren, aber dieser Zusammenhalt in der Mannschaft ist natürlich im Verein immer was anderes als bei der Nationalmannschaft.
Dann lass uns jetzt mal bei der Nationalmannschaft bleiben. Stimmt eigentlich die Geschichte, dass du während der Europameisterschaft oder kurz vor der Europameisterschaft 2000 Sportdirektor spielen wolltest und den Trainer, damals Erich Ribbeck, von seinen Aufgaben entbinden wolltest?
Ja, nicht ich alleine, also da waren wir 3 oder 4, die den...
Wer noch? Jeremis?
Ja, und der Markus Babbel. Also okay. Wir wussten, dass das in die falsche Richtung geht, haben dann versucht, über den Lothar da weiterzukommen.
Lothar Matthäus sollte eurer Meinung nach Bundestrainer
sein? Ja, Lothar war verletzt und er hat immer gesagt, er wollte spielen, aber damals 39, hat in Amerika gespielt. Und wir haben gesagt, Lothar, du kannst nicht spielen. Und wenn du nicht spielen kannst, als Trainer wäre es dann noch wichtiger. Ja. Aber Lothar hat dann Franz angerufen und der Franz hat gesagt, spinnt ihr? Und dann war das erledigt. Also dann haben wir gesagt, nee, okay, dann Helm auf, Kopf runter.
Aber wie kommen wir als Spieler darauf, kurz vor einer EM zu sagen, wir müssen den Trainer auswechseln und machen jetzt aber unseren Mitspieler zum neuen Bundestrainer?
Ja, irgendeiner muss es ja machen. Ja. Und es lief einfach nicht. Du hast ein Gefühl als Spieler. Du weißt ja, wenn das läuft oder nicht läuft. Und das hat halt einfach nicht gepasst. Und du kannst hinterher sagen, wenn dann einer fragt, vielleicht hätten wir was machen sollen oder so. Nur es war da eine Situation, dass wir natürlich nach 98 viele Spieler verloren haben. Viele Weltmeister von 90 haben aufgehört. Wir hatten eine relativ alte Mannschaft 2000 und hatten einfach das Gefühl, dass in einer anderen Konstellation wir bessere Chancen haben. Und aber müßig drüber zu sprechen, ist jetzt Geschichte.
Wie hast du damals eigentlich die Fußballexperten gesehen?
Ich habe damals schon in England oder die meiste Zeit in England gespielt. Und ich sage mal so, die Ausländer lassen sie wahrscheinlich dort etwas mehr in Ruhe als die Engländer. Ja, ich weiß nicht, ob das bei uns genauso war oder genauso ist.
Weißt du besser?
Da wurden zum Teil auch Sachen geschrieben, nach der EM war es, glaube ich, als da 3 oder 4 oder 5 Bratwürste im Sportteil der Bildzeitung waren. Und wenn da dein Kopf oben drauf ist bei einer, dann ist das natürlich nicht angenehm. Aber das ist so, Kritikfähigkeit gehört dazu. Das will man natürlich, lieber liest man was anderes oder gute Sachen. Aber wenn du nicht performst, wenn du dich unter Wert verkaufst, wenn du nicht gut spielst, dann ist es so.
Hast du dich eigentlich auch mal ungerecht behandelt gefühlt von Experten?
Es hat wahrscheinlich jeder mal, weil du, also ich konnte es, glaube ich, immer ganz gut einschätzen, ja, wie ich gespielt habe. Aber natürlich siehst du dich vielleicht immer ein bisschen besser, wie du warst. Ja, aber das ist ja nie was Persönliches. Ja, und deswegen mag sein, aber es war jetzt nie so, dass mich das irgendwie in meinem Leben oder in meiner Leistung beeinflusst hätte.
Ich frage aus einem bestimmten Grund. Du bist mittlerweile einer der führenden Experten. Bist du dir eigentlich immer bewusst, ob der Wirkung und der Macht deiner Worte? Oder bist du ab und... Nein?
Nee.
Wenn jetzt, nehmen wir mal den Disput mit Thomas Tuchel, wo es ja jetzt in der letzten Zeit dann auch dann hoch herging. Du hast gesagt, du hast Thomas Tuchel seit 35 Jahren nicht gesehen. Ne? Ihr habt kein persönliches Verhältnis zueinander. Wenn du aber solche Aussagen tätigst und dann weißt du ja mittlerweile, dass dann das Land darüber spricht, tut dir das manchmal eigentlich leid, wenn das bei ihm so ankommt, als würdest du ihn persönlich angreifen?
Nee, mir tut es nicht leid. Ich kann es ja nicht ändern. Mhm. Also wie er das auffasst, das weiß ja nur er. Und die Trainer stehen unter Strom, die haben großen Druck. Sie sind ja da kurz vorher auch in Saarbrücken ausgeschieden. Und ab und zu muss man da, glaube ich, auch etwas Verständnis haben. Und wenn es da um die Sache geht, ja, da hat er den Spruch
mit
der Weiterentwicklung gemacht, was ich sehr amüsant fand. Ja, das gehört ja dazu. Also, dass man da diese Streit- oder Diskussionskultur, die hat uns ja mal ausgemacht, wenn es auf einer vernünftigen Ebene stattfindet. Und nochmal, bei mir geht es da immer um die Sache. Also bei mir ist nie was Persönliches dabei. Mir geht es da nur um die Sache. Mir geht es um den FC Bayern und wie sie Fußball spielen. Und nochmal, mir geht es immer um die Sache. Ich kenne kaum einen oder keinen persönlich. Also ich kannte die vor Jahren, aber ich habe mit keinem persönlichen Kontakt. Deswegen können sie mich auch nicht persönlich beleidigen. Die kennen mich ja nicht. Deswegen.
Warum hast du mit keinem persönlich Kontakt?
Na, weil es nicht geht. Du kannst entweder Freund sein mit denen, oder du machst den Job, den ich mache. Also es war ja letztes oder vorletztes Jahr, als Marco Rose in Dortmund war, habe ich da auch den Fußball kritisiert, den sie spielen. Und dann hat er mich ja mal bei Patrick, glaube ich, eingeladen und gesagt, er soll mal ein Spiel anschauen und dann trinken wir ein Glas Wein. Mhm. Und dazu ist es nie gekommen, irgendwo auch Gott sei Dank, weil wenn du dann da hingehst, ich glaube, das ist ein super Typ, der Marco Rose. Ja? Nur dann fährst du da hin, dann trinkst du ein Glas Wein, vielleicht noch eins, und dann unterhältst du dich und dann hast du Sympathien für den Mann, was wahrscheinlich so kommen wird. So, dann spielen sie die nächsten Woche, spielen sie denselben Mist. Dann denkst du dir, das muss ich jetzt sagen, dann denkst du auch, was denkt sich der dann? Der sagt, du kommst hierher, wir unterhalten uns, ich erzähle dir was Privates vielleicht sogar oder was Persönliches und jetzt hast du mich wieder oder die Mannschaft wieder in die Pfanne. Was soll das? Ja, das heißt, du kommst in einen Interessenkonflikt, oder in Abhängigkeiten, in die ich mich nie begeben möchte und werde.
Das, also hast gar keinen persönlichen Kontakt mit den führenden Personen?
Nee.
Vermisst du das eigentlich?
Nee. Also sonst könnt ihr meinen Job nicht machen. Also es war einmal, mich hat einer vom DFB, hat mich wieder angerufen vor einigen Monaten, weil ich ja Hansi Flick das ein oder andere Mal kritisiert habe.
Dass ich jetzt nachfragen muss. Wer?
Das war aus dem Dunstkreis des Verbandes.
Okay.
Ja. Der mich gebeten hat, mit dem Hansi zu sprechen.
Als er noch Trainer war?
Ja. Und das habe ich gemacht. Also ich habe demjenigen gesagt, normal mache ich das nicht. Aber der DFB ist was anderes. Weil ich natürlich auch ein Interesse habe, dass die Mannschaft nächstes Jahr eine gute Rolle spielt. Ja. Und das habe ich dann gemacht. Und das war ein Ausnahmefall. Wenn es ein Bundesliga-Verein ist oder irgendwas. Also wenn es natürlich irgendwann einmal eskaliert, und du sagst, Männer, setzt euch mal zusammen und redet mal. Das natürlich. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwann eskalieren kann, weil nochmal, mir geht es immer um die Sache und da spielt das Persönliche keine Rolle.
Also einmal, aber noch, dass ich es einmal verstehe. Also dich ruft jemand vom DFB an, aus dem Dunstkreis von Hansi Flick, den Namen willst du nicht verraten, dass du dich mit Hansi Flick einmal zusammensetzen sollst, weil du in der Vergangenheit Hansi Flick oder dessen Arbeit kritisiert hast. Dann trefft ihr euch und was passiert dann? Also streitet man sich da, sagt man, okay, super, ich kritisiere jetzt dann weniger? Oder was hatte dieses Treffen für einen Sinn am Ende?
Der Sinn war, dass der Hansi mir halt ein oder zwei Sachen erklärt, die er vielleicht probiert hat oder nicht probiert hat. Oder ob sie funktioniert haben oder nicht, ist wieder eine andere. Dass man sie einfach mal austauscht. Mhm. Ja?
War das ein Fehler im Nachhinein, dass ihr euch getroffen habt? Aus deiner Sicht?
Nee. Also sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Also ich hätte das ja nicht machen müssen. Also erstmal habe ich mir gedacht, es zeigt von Größe, wenn er das macht. Mhm. Weil ich wahrscheinlich einer seiner größten Kritiker war nach der Weltmeisterschaft. Und dann dachte ich mir, wenn er das will, was mir versichert wurde, dann muss ich es nicht machen, aber weiß der DFB, muss ich es machen. Mhm. Ja, ich war selber da, ich weiß selber, wie das ist. Da muss ich das machen. Und ich bin dann, ich habe ihn getroffen, ich habe ihn...
Hier in München?
Am Tegernsee. Mhm. Ja. Und ich habe ihm vorgehalten, ich habe ihm gesagt, was ich ihm vorhalte. Ja. Im Vorlauf zur Weltmeisterschaft und was während der WM passiert ist, danach passiert ist. Und dann hat er mir seine Sichtweise gesagt oder erklärt. Und wie gesagt, es geht ja gar nicht um Streiten. Und er hat einige Sachen gesagt, die, wo ich mir nicht so sicher bin, aber ich habe das so hingenommen. Ja, wenn er das sagt, dann ist es so. Mhm. Und deswegen war es wahrscheinlich wichtig und auch richtig, das zu machen. Und wir sind dann auseinandergegangen. Und ich habe ihm versprochen, dass ich mich neutral verhalten werde. Weil ich habe alles gesagt. Ich habe zwei oder dreimal gesagt, wir sollten den Trainer wechseln. Mhm. Und das kamen dann die Länderspiele gegen Japan und Frankreich. Und ich wusste, wenn es in die Hose geht, werden wir wahrscheinlich einen neuen Trainer bekommen. Und wenn es gut läuft oder einigermaßen läuft, dann wird erstmal Ruhe sein. Ja, und irgendwann musst du natürlich auch im Sinne der Nationalmannschaft, musst du dann auch Ruhe geben. Weil wenn du weißt, dass wir in der Konstellation zur Europameisterschaft fahren, dann bringt es ja nichts, jetzt im November oder Dezember oder dann im März nochmal zu sagen, wir sollten mit dem Flick da nicht hinfahren. Mhm. Ja, was jetzt eine andere Situation ist.
Wie lange ging denn das Gespräch?
Zweieinhalb Stunden.
Okay.
Ja.
Millionen Menschen lauschen ja deinen Worten. Es gibt, wenn so viele zuhören, auch Leute, die kritisieren, die auch dann unter der Gürtellinie bei Social Media kritisiert. Wie nimmst du das wahr?
Oft oder meistens gar nicht. Ab und zu kriegt man es natürlich mit.
Was macht das dann mit dir? Also jetzt mal einmal ernsthaft. Macht das gar nichts mit dir, wenn Leute darunter schreiben, du hättest keine Ahnung?
Nee, da kann ich ja nur schmunzeln. Wenn ich mal da über jeden, der das sagt, Gedanken mache.
Macht das wirklich nichts mit dir?
Nee. Also da kann ich nur schmunzeln. Also und wenn da einer konstruktiv, wenn der sagt, du hast das gesagt und warum hast du das gesagt und ich sehe das so, mhm, ist das ja alles. Aber wenn das nur Beschimpfungen oder Beleidigungen sind, dann, wie gesagt, wenn du das nicht abkannst, dann darfst du dich auf Social Media nicht bewegen. Nochmal, ich lese wahrscheinlich einen Bruchteil von dem, was geschrieben wird, ja, weil es mir ja gar nicht interessiert.
Warum bist du, Didi, nie in eine Führungsposition bei einem Bundesligisten angetreten?
Ja, ich hatte die Möglichkeit. Ich habe ja meinen Trainerschein gemacht, ja, habe dann trainiert. In England war Co-Trainer von Sven-Göran Eriksson in Leicester in der zweiten Liga, was sehr lehrreich war. Habe dann in Stockport den Fünftligisten übernommen, die gerade abgestiegen sind, auch noch unter Profibedingungen trainiert. Aber habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Habe wahrscheinlich auch zu viele Spiele verloren, was nicht an mir lag, sondern an den Spielern.
Natürlich.
Nee, ich hab weiter Kontakt gehalten mit Rafa Benitez. Und wenn du siehst, was die Mannschaft falsch macht, musst du ja versuchen, eine Übung dir auszudenken, wenn sie es noch nicht gibt, die das bestenfalls behebt oder die Spieler zum Nachdenken bringt. Ja? Mhm. Und diese Gabe hatte ich nicht.
Und wenn du Leute kritisierst, sprechen dich manchmal denn Menschen auf der Straße an?
Selten.
Selten?
Also außerhalb München ist öfter wie in München.
Ja. Ja. Die dann sagen, warum hast du das gesagt oder das gesagt? Oder?
Nee, es ist eigentlich größtenteils positiv. Ja, okay. Also es ist ganz selten, dass meiner gekommen ist. Es gab eigentlich nur einmal eine Situation, wo einer, der hat mir vorgehalten, dass die Nationalmannschaft so ein Mist spielt wegen mir. Es war auf der Wiesn.
Dieses Jahr.
Der war mit seiner Freundin da und dann habe ich zur Freundin gesagt, da, ich gebe dir einen Zehner, kaufe ihm nur ein Maß und...
Die anderen 3 Euro jetzt hier noch dazulegen müssen. Und ist er dann weggegangen? War dann glücklich oder? Oder wurde er gegangen?
Ja, sie hat ihn mitgenommen.
So ist es halt manchmal. Didi, jetzt haben wir über deine Karriere gesprochen, viel Fußball. Du hast allerdings auch schon schwierige Zeiten in deinem Leben vollbracht. Wie bist du durch diese Täler gegangen und wie bist du wieder rausgekommen?
Ja, du musst halt erstens immer an dich glauben und wenn du dann privat eine Trennung hast, wo die Kinder dann von einem auf den anderen Tag nicht mehr da sind, weil sie zurück nach München gegangen sind, dann überlegst du natürlich viel. Ja, und dann versuchst du natürlich, den Schmerz irgendwie zu bekämpfen. Und das sind Phasen, ich glaube, die wünscht man keinem. Aber die habe ich natürlich nicht exklusiv. Also dieses Problem oder diese Probleme haben wahrscheinlich die Hälfte der Menschheit oder der Leute. Und du musst halt schauen, wichtig ist, dass du da Halt hast, dass du Familie hast, dass du Freunde hast und dass du nie aus den Augen verlierst, was du für eine Verantwortung hast. Ja, weil das natürlich auch dazu gehört. Also ich habe zu der Zeit noch gespielt und du musst natürlich dann schauen, dass diese schlaflosen Nächte oder wenn du dann Kummer hast oder Schmerz oder was auch immer, dass die dein tägliches Leben nicht beeinflussen, so schwer es ist. Ich glaube, wenn du so eine Trennung durchläufst, ist, glaube ich, für niemanden einfach.
Mit dir hat ihr offensichtlich dann den Boden unter den Füßen weggerissen. Gab es einen auslösenden Moment, Didi, als du dann diese Probleme hattest, Alkohol etc., wo ist wieder in die positive Richtung gegangen ist. Gab es einen auslösenden Moment dafür oder war das eine Phase?
Na, ich glaube, das ist fließend. Also ich glaube nicht, dass es da einen Moment gibt, wo du sagst, so, ich bin jetzt da drüber weg, jetzt geht es wieder nach vorne. Das ist fließend. Du musst da schauen, dass du, wie gesagt, das Beste draus machst. Und der Fußball hilft natürlich und Freunde und Familie. Ja, dass du da nie vergisst, wo du herkommst. Und das hat in der Zeit mit Sicherheit geholfen, aber ich glaube, dass jede schwere Phase, die braucht dann auch einfach seine Zeit. Also du kannst jetzt sagen, nach einer Woche oder nach einem Monat, so, ich will jetzt da nichts mehr damit zu tun haben, jetzt geht's weiter. Das ist ja was dich da ständig irgendwo begleitet. Und deswegen gibt's da einen Moment, gibt's da nicht. Aber du brauchst natürlich auch eine Aufgabe. Also ich habe dann irgendwann aufgehört mit dem professionellen Fußball, habe dann meine Trainerscheine gemacht und da musst du schauen, weil du eine Aufgabe brauchst, was dir Spaß macht. Und ich habe dann, wie gesagt, das Trainer-Dasein probiert und habe nebenbei schon in den Medien gearbeitet, bin in Irland seit vielen Jahren aktiv, habe die eine oder andere Sache in England gemacht. Und das war natürlich dann eine wunderbare Möglichkeit, als ich die Möglichkeit hatte, dann vor 7 oder 8 Jahren bei Sky hier anzufangen.
Didi, jetzt kommt die Lieblingsrubrik von dir in der Sendung, ne? Wer ist der Berühmteste in deiner Telefonliste?
Ich weiß gar nicht, von wem ich überall die Nummern habe.
Ich habe mich echt gefragt, wen rufst du an? Du hast ja in der Premier League, in Deutschland, Nationalmannschaft gespielt. Also, da sind ja ein paar Leute jetzt da drin. Wer ist es?
Ja, also einige darfst du ja nicht wissen, dass ich die Nummer habe. Aber wir probieren es mal mit dem Ex-Kollegen von mir,
ja?
Mike Lowen. Ja, wenn er abhebt.
Ja.
Oh! Can you see me?
I can see. Unfortunately. What's the news?
No news. I'm coming in December.
Coming over here?
Yeah, we're having a game of golf.
Yeah, I'll take your money again. Yeah, no problem.
Yeah? How's Jonesy playing?
He's playing well. I haven't played for about 3 months. But yeah, he's playing well. He's practicing a lot. Have you seen his lad now?
Yeah, it's good.
I think it runs 11 or 12. You want to see him play?
Have you lost weight?
Yeah. Me? No. Not with all these hot.
I'm doing a show here now, Mo. Ricardo, he's the host.
Hi, Michael, nice to meet you. I asked Didi who is the most famous guy, and everyone in my show has to call the most famous guy. So it's a pleasure to meet you, to see you. Why is Didi your friend?
Oh, he's well, of course we played alongside each other at Liverpool, and we're just big friends. We have the same interests, the same, I think, humour. We used to golf together and like horse racing, and obviously my family got to know his family and vice versa, and we just became big, big friends. So.
Who's the better golf player?
Me.
Yeah. Yeah. Is it true?
It's true, yeah. Enough now. Catch you later, son.
All right, mate.
See you soon. Yeah. Cheers, bye-bye.
Didi, willkommen zu unserer Challenge. Du hast die Flasche hingestellt. Derjenige, der weniger Versuche braucht, gewinnt sie. Der Verlierer, wie immer, Foto inklusive des Textes auf Instagram und der Gewinner bestimmt. Deal?
Welchen Text?
Gewinnen, dann darf ich mir nichts ausdenken. Aber klar, ich darf sonst aussuchen, was du posten musst. Wer beginnt? Ich, ja. Ich habe halt die falschen Schuhe jetzt ehrlicherweise an. Ne?
Falsche Füße hast du.
Zwei. Nein!
Dann schießen halt auf der anderen Seite raus.
Ja, bin ich. So, wo muss ich ihn jetzt hinlegen?
Mit Strafschlag hier. Das war der dritte Strafschlag, jetzt kommt der fünfte. Schau, dass du sechs machst und hoffe. Oh.
Sechs. Nochmal?
Nein.
Hier habe ich gewonnen.
Uwe.
Eins.
Ja. Ich spiele mit der Hacke, ich spiele mit dir.
Zwei.
Ah, ne. Drei.
Drei. Guck mal, wie auf Nummer sicher geht, du. Vier. Scheiße.
Schnuppern. Ja, schnuppern lassen ja. Heißt das. Wollen wir selber nicht sehen. Gestriffen, aber sehr, oder?
Leider, ja.
Ja.
Didi, vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast.
Gerne.
Große Freude und ich freue mich auf die weiteren Sendungen, die wir jetzt
machen. Mama. Ne? Gerne.
Danke. Seine Millionärin über Nacht.